Herzlich willkommen zum Referendarsflüsterer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge zum Referendarsflüsterer, einer, auf die ich mich wirklich freue. Sie ist auch aufgenommen worden beim Deutschen Lehrerforum unter ganz speziellen Bedingungen, und zwar in meinem Auto, was ich insofern sehr interessant finde, als dass ich wirklich das Gefühl habe, dass die Audioqualität da sehr gut ist. Und zwar so gut, dass ich irgendwie darüber nachdenke, wie ich jetzt alle meine anderen Gäste in das Auto reinkriege. Ich spreche mit Nina Toller, einer, ich sag mal, vor allen Dingen in der digitalen Sphäre, doch sehr bekannten Lehrerin, die einen Blog hat, tollerunterricht.de, schrill, pink, leidenschaftlich, genau wie ihre Erschafferin. Und mit ihr spreche ich vor allen Dingen erstmal über, ich sage jetzt mal grob, die Zustände im Referendariat in NRW, die Wehwehchen bzw. auch größeren Probleme, die man da bekommen kann, und Möglichkeiten, wie man dem Ganzen begegnet. Dann sprechen wir natürlich auch über digitalen Unterricht und darüber, warum man das eigentlich so machen sollte mit so Blogs und so weiter und so fort. Ich finde das Gespräch wirklich nicht nur interessant, sondern auch lebendig. Ihr könnt da gerne Rückmelden. Wie immer freue ich mich über eure Unterstützung. Eine Unterstützung kann zum Beispiel auch bedeuten, dass ihr euch in den Newsletter eintragt, dass ihr den Podcast weiterempfehlt. Ich freue mich natürlich immer noch über Rezensionen und über Rückmeldungen und Kommentare. Wir sind mittlerweile schon eine etwas größer gewachsene Community. Das ist einfach schön zu merken, dass die Zeit und die Kraft, die ich da investiere, bei euch gut ankommt. Am liebsten würde ich euch jetzt quasi auch jede Woche eine Folge bieten, weil ich habe wirklich noch tolle Leute in der Pipeline, also von Seminarleitern, erfahrenen Kolleginnen und Kollegen und so weiter und so fort. Aber das lasse ich lieber, damit ich sozusagen auch mal euch eine Folge bieten kann in den Zeiten, in denen ich ansonsten nicht in der Lage wäre, eine Folge aufzunehmen. Insofern, ja, freue ich mich, wenn ihr das Gespräch genauso interessant, genauso spannend findet wie ich, und ich verbleibe jetzt schon mit freundlichen Grüßen. Wir hören voneinander. Euer Referendarsflüsterer Bob Blume. Ja, jetzt sitze ich hier mit, sagen wir, der Prominenz Nina Toller, die die Seite hat Toller Unterricht, sich jetzt gerade schon ein bisschen beömmelt wegen dem Begriff Prominenz. Ja, genau. Und vielleicht auch, weil wir diese Podcast-Folge quasi als Carpool-Karaoke aufnehmen. Wir sitzen also hier jetzt gerade im Auto, immer noch beim Deutschen Lehrerforum, schauen auf einen Busch und
Busch statt Blume.
Genau. Und jetzt möchte ich eben mit Nina ein wenig auch nochmal über das Referendariat bzw. guten Unterricht reden. Oder tollen Unterricht. Nina, stell dich mal vor.
Ja, die Prominenz dankt ab, war übrigens schon mein Abi-Thema und Motto. Das fand ich jetzt auch nochmal richtig passend. Aha. Ja, Nina Toller ist mein Name. Ich unterrichte, jetzt kommt's, Englisch, Geschichte, Latein und jetzt ganz neu Informatik. Da habe ich letztes Schuljahr einen Zertifikatskurs für gemacht, also eine einjährige Ausbildung. Und bin jetzt, ich glaube, 6 Jahre an der Schule. Also mein Referendariat ist so 6 Jahre ungefähr her. Glaube ich schon jetzt fast 7. Und ich kann es schon so sagen, ich habe schon gerade gesagt, ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich habe da richtig gute Erinnerungen dran.
Jetzt steigen wir dann mal direkt ins Referendariat ein und machen vielleicht so Lehrerforum und Digitalisierung ein bisschen am Ende. Mhm. Vielleicht erstmal konkret die Frage, warum war es gut?
Also es war gut, weil ich auch gute Leute dabei hatte. Also ich glaube, so das Team, dass man sich auf die anderen Mitreferendare verlassen kann, dass man also mitleidet sozusagen auch, das ist ganz wichtig. Ich habe mich in der Schule wohlgefühlt, auch gut aufgenommen, Unterstützung habe ich bekommen. Und das Seminar war zwar anstrengend, aber auch da hat es Spaß gemacht, auch wieder mit den Leuten und den Fachleitern.
Was war daran anstrengend?
Anstrengend war es vor allen Dingen, weil es also einmal oft war. Wir hatten immer einen Tag in der Woche, einen ganzen Seminartag, also wirklich von 8 bis 16.30 Uhr und ein Tag, der war nach dem Unterricht. Also das voll unterrichtet, auch bis von 8 bis halb 2 und danach dann noch von 2 bis 5 auch nochmal Seminar gehabt.
Boah, ja, also ich erinnere mich auch noch an meine Seminartage. Bei mir ging es danach immer nicht so gut. Ich habe dann so dazu tendiert, irgendwie diese ganzen Geschichten immer so aufzunehmen und mich dann irgendwie so ein bisschen zu stressen. Also insofern ist das ja grandios, wenn das bei dir nicht so war. Kannst du denn nachvollziehen, warum Referendarinnen und Referendare das Seminar so anstrengend empfinden, beziehungsweise hattest du auch mit welchen zu tun, bei denen das ganz anders war als bei dir?
Ja, also klar, also die ich bei mir auch erlebt habe oder jetzt auch in der Schule sehe, wie das auch da läuft. Ich muss dazu sagen, ich habe ja in Stuttgart in Baden-Württemberg mein Referendariat gemacht, auch im ersten Jahrgang, wo es schon anderthalb Jahre war. Aber da war das anders organisiert.
Und wo bist du jetzt ganz kurz?
Jetzt bin ich in NRW, in Duisburg und habe halt eben da die Referendare, die ja jetzt auch anderthalb Jahre machen. Aber da ist eben die Strukturierung anders und ja, einmal wie das läuft, also dass diese sogenannte UPP, ich weiß gar nicht, wofür das genau steht, ich glaube, unterrichtspraktische Prüfung, das ist dann ein Tag und da ist alles. Da sind beide Stunden, werden gezeigt, alles, plus Kolloquium. Das heißt, das ist nochmal eine richtige Fixierung auf diesen Termin und Anstrengung. Und ich höre mal von den Referendaren, in diesem Seminar wird auch alles nur dahin gearbeitet. Und denken Sie daran, an Ihre UPP oder an dem Tag. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie richtig so gedrillt werden, was sie alles machen müssen, um einfach, alles muss immer Show sein. Und es muss an alles gedacht werden. Es muss an die Inklusion, an die Binnendifferenzierung, an den sprachsensiblen Unterricht. Denken Sie noch an die Medien. Und ja, wenn die Sicherung nicht richtig ist oder der Transfer fehlt, dann sind sie schon direkt durchgefallen.
Ich habe da irgendwie auch, also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze natürlich. Ich glaube, dass man natürlich trotzdem darauf achten muss, wie der Fachleiter ist. Bei mir war es so, dass es wirklich Fachleiter, nicht nur Fachleiter, sondern auch Prüfungsvorsitzende. Ein Prüfungsvorsitzender war an meiner Schule, mit dem hatte ich zu, also es war quasi ein Kollege und der hat immer gesagt, mein Gott, also ich will keine Show sehen, sondern ich will auch Stunden sehen, die, sagen wir mal, realistisch vorgeplant sind. Damit meinte er natürlich nicht, dass man reingeht und sagt, jetzt mach die Bücher auf. Ja. Aber er meinte damit schon, dass sozusagen man jetzt sich nicht eine Woche hinsetzen soll und bastelt. Ja, und ich habe da, glaube ich, beim Unterricht gestalten, Unterricht planen in dem Artikel drüber geschrieben, man kann schon auch basteln, aber dann muss es wirklich eine Funktion haben.
Genau, ja, also nicht wenn man nur für die eine Stunde und dann landet es entweder im Müll oder im Schrank.
Genau. Also insofern ist das schon krass, dass da irgendwie immer noch diese Show gefordert wird. Machen wir es mal ganz konkret. Was kann man denn da machen als Refi? Oder also sprichst du mit Referendaren und kannst denen irgendwie, gibst denen was an die Hand? Oder?
Ja, also vor allen Dingen mit den Englischreferendaren habe ich meist mehr zu tun und die versuche ich dann schon so wirklich mit zu integrieren, weil wir im Englischkollegium in der Fachschaft sehr parallel arbeiten. Also was sowohl Vorteile als auch Nachteile für die Referendare hat, muss ich immer sagen. Der Vorteil ist natürlich, die kommen da rein, wir wissen ungefähr, es ist wie so ein kleines Gerüst schon geplant, meist jedenfalls für die Jahrgangsstufe, vor allen Dingen auch für die Oberstufe. Es gibt schon ein, zwei Materialien, sodass sie nicht in diesen Wald kommen und denken, oh Gott, das muss ich alles an Themen abarbeiten oder in dieser Unterrichtsreihe, die ich mache, sondern die haben schon ein ungefähres Gerüst gegeben, in dem sie sich dann aber ausleben können. Und durch dieses parallele Arbeiten trifft man sich eben auch, wenn man beispielsweise alle in der Klasse 11 unterrichtenden Kollegen hat und bespricht in der Gruppe, was können wir machen, wie können wir die Materialien verteilen, wenn noch was erstellt werden soll, wie sind die Klausuren, wie sollen wir die machen, weil die ebenfalls parallel geschrieben werden. Also da können wir schon gut unterstützen und da können wir auch eben auch die Ideen einbringen oder wenn dann die Referendare fragen, ja, ich habe das zum Beispiel so und so im Seminar gelernt, wie kann man das denn jetzt hier machen und dass wir dann über uns Ideen austauschen. Also nicht, dass wir natürlich dahin gehen und sagen, ja, wir planen jetzt dir deine Stunde, sondern dass wir die Tipps eben aufnehmen, auch so auf Augenhöhe immer und nicht die Referendare behandeln, als wären die ja, wie gesagt, in der untersten Stufe.
Ja, am unteren Ende der Nahrungskette. Genau. Es ist wirklich irre, wenn man so hört, die Leute mit guten Erfahrungen, die sprechen ganz viel von der Offenheit des Kollegiums und von gut funktionierenden Refi-Gruppen. Ja. Mhm. Ich habe, also ich glaube, gestern war ein Bild, dass jemand, der Jöran Mus-Mehrholz, genau, jetzt bei hart aber fair auch da mit dem Spitzer diskutiert hat,
hat eine Folie präsentiert, in der gezeigt wurde, dass der Prozentsatz von Kolleginnen und Kollegen, die kooperieren, ungefähr, und das jetzt über den Daumen gepeilt, in der Grundschule 40%, im Gymnasium 6.
Ja.
Ja.
Glaub
und
ich
ja, also das glaubt man wirklich, aber da sieht man wirklich, wie viel das ausmacht. Vielleicht zwei Fragen dazu. Die Hörerinnen und Hörer denken, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wahrscheinlich jetzt, mein Gott, wieso kommt der Blume immer mit Twitter und Social Media und Blog und so weiter? Was bedeutet das für dich? Und jetzt mache ich mal das, was man im Referendariat nicht machen soll, eine Fragekette. Wie bist du dazu gekommen? Und welche Vorteile siehst du darin überhaupt?
Okay.
Also, und vielleicht muss man direkt sagen, du hast auch einen großen Blog, tollerunterricht.de, also eine Seitenbeschreibung, die man wirklich nicht toppen kann eigentlich. Genau.
Ja, also 1, 2, 3 Fragen. Wie bin ich dazu gekommen? Twitter, muss ich sagen, habe ich anfangs auch nicht verstanden, so wie Snapchat heute. Also bei Snapchat verstehe ich die Filter.
Verstehe ich auch
nicht.
Ich
kann mein Bild machen, aber mehr nicht. Twitter dachte ich, okay, ich habe so und so viele Zeichen. Damals noch, ich bin schon 2009 oder so, glaube ich, beigetreten und habe gedacht, was will die Welt denn von mir wissen, weil ja alles öffentlich ist. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich habe so dem einen oder anderen Prominenten bin ich gefolgt oder Schauspieler, habe gedacht, vielleicht, ne? Man weiß es nicht. Also habe erstmal nicht so viel geschrieben. Und wie es aber dann dazu kam, ich glaube, das war auch bei Exciting Edo von 2015, da wurde auch gesagt, so, wir müssen jetzt twittern und darüber tauschen wir uns aus, darüber werden die Sessions veröffentlicht und die Räume und wer mit wem irgendwo welche Sachen anbietet. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich meinen Twitter-Account, den es ja schon gab, mal richtig benutzen. Und durch diesen kleinen Zwang sozusagen bin ich dann dazu gekommen und habe gesehen, boah, das ist ja total cool. Und da hatte ich aber ja schon die Leute, die ich gleichzeitig aber vor Ort getroffen habe und gesehen habe. Oder wenn ich dann was bei Twitter gelesen habe, konnte ich direkt aber dann zu denen hingehen. Und da muss ich sagen, was mir das bringt, gerade dieser Austausch, wenn man sich online dann kennenlernt oder auch Sachen von denen liest, dann hat man ja schon eine ungefähre Vorstellung, wie deren Meinung sind. Und sie aber dann in diesem sogenannten Hashtag IRL, ne, also in Real Life, richtig persönlich trifft, das macht bei mir besonders aus. Natürlich geht das nicht mit jedem über die Welt verteilt, aber ich finde gerade diese Verbindung finde ich super. Dann, was mir das bringt auch, also mit Twitter und Blog, ich habe so viele Mikro-Fortbildungen, Ideen, Inspirationen, wenn ich irgendwelche Fragen stelle. Ich habe zum Beispiel einmal, das habe ich dann über Direktnachrichten gemacht, da habe ich Geschichtslehrer angeschrieben, die mir eingefallen sind und gesagt, Leute, ich will hier was mit irgendwelchem Denkmäler machen, was denkt ihr, geht das so oder kann ich das so aufbauen, weil ich überhaupt nichts dazu gefunden habe im Sinne von, dass die Schüler auch wieder ein Produkt erstellen, also quasi selber sich ein Denkmal überlegen. Und dann kam aus, ich glaube, ganz von Deutschland, Schweiz, hatte ich noch Österreich jemanden mit dabei, haben dann in dieser Nachricht auch geschrieben und plötzlich hatte ich so eine ganze Ideenvorstellung, die ich dann umsetzen konnte. Also war einmalig perfekt. Und beim Blog ist es eher so, da kann ich ja eben mehr schreiben als nur die erst anfangs 140, jetzt 280 Zeichen, dass ich auch da reflektieren kann. Also ich glaube, anfangs ging es mir gar nicht, also geht es mir jetzt auch nicht, jetzt lesen es natürlich mehr Leute, das finde ich super und spreche mich dann darauf an. Aber gerade, dass ich reflektieren konnte, was ich da mache. Also, dass ich anfangen konnte, das ist meine Idee und sagen konnte, das probiere ich aus. Und dann aber auch zurückgehen kann zu dem Artikel und sagen, das hat funktioniert, das nicht. Und das ist die Rückmeldung der Schüler. Und das finde ich auch ganz wichtig. Ich frage immer die Schüler, die wissen ja jetzt mittlerweile, mit denen wird irgend immer etwas ausprobiert. Und sagen dann so, wie fandet ihr das dann, dass die auch immer direkt auf so eine Metaebene kommen? Das finden die manchmal auch anstrengend, aber je mehr sie sich daran gewöhnt haben, desto mehr fordern die das quasi auch ein und sagen, also hier Frau Theuer, das hat uns jetzt nicht so gut gefallen oder können sogar schon Tipps geben und sagen, also das hätten wir lieber in Partnerarbeit statt in Gruppenarbeit gemacht.
Das ist super.
Das ist total
geil. Das ist
wirklich
super. Ich habe jetzt letztens mit so einer App nochmal so rumgemacht. Die heißt Assembly. Die ist ein bisschen teuer, aber da kann man so Symbole und Zeichen und Slides machen und so weiter. Und da habe ich nochmal so eine große Folie gemacht. Was machen wir, warum, wie? Weil ich irgendwie diese Frage immer beantworten möchte. Mhm. Also entweder möchte ich sie beantworten direkt, um das transparent zu machen, damit die Schüler, also wenn man sie fragt, dann kriegt man natürlich auch gute Tipps, aber es kann ja auch zum Beispiel sein, dass sie erstmal gar nicht verstehen, warum machen wir irgendwas. Und ich finde dieses, weil das so ist, einfach zu wenig. Ja, das ist einfach zu wenig. Und ich merke auch, dass Schüler, die sich eingebunden oder nicht eingebunden fühlen, sondern die eingebunden sind, eine andere Einstellung zum Unterricht haben. Mhm. Aber da muss man echt hinkommen, finde ich.
Also ja, ich weiß nicht, ob ich da jetzt kann man also, nicht direkt anfangen mit einer ganz also, neuen Klasse. Oder
genau, so nach dem Motto, hallo, ich erkläre euch jetzt mal sozusagen meine didaktischen Prinzipien. Das ist, obwohl im Kurs habe ich das tatsächlich gemacht, aber das ist vielleicht eine andere Frage.
Ja, aber in der Oberstufe ist auch wieder eine andere Sache. Da frage ich die auch tatsächlich, wenn ihr jetzt der Lehrer wärt, wie würdet ihr das jetzt hier machen? Oder wie würdet ihr den Text jetzt aufteilen oder so?
Das Irre ist halt, man braucht irgendwie auch Cojones, ne? Wenn man das schön sagt. Weil letzten Endes ist das ja so, wenn das einer zum ersten Mal jetzt hört, dann denkt der, ja wie, also wenn man gemein sein will, ja, weißt du nicht, wie man unterrichtet. Und dann, nee, darum geht es gar nicht, sondern es geht auch darum, Zugänge natürlich zu präsentieren, Zugänge zu bieten, Angebote herzustellen, aber eben denjenigen, den es betrifft, auch so einzubeziehen, dass er sagt, daran würde ich jetzt erstmal lieber gerne alleine arbeiten. Und ich glaube, das geht ja letzten Endes auch in ein Konzept, was jetzt unter, sagen wir mal, dem Hashtag zeitgemäße Bildung irgendwie zusammengefasst ist, nämlich zu sagen, Individualisierung kann halt nicht bedeuten, dass alle zur gleichen Zeit dasselbe machen.
Ne? Genau. Aber auch da müssen die Schüler erst hinkommen, dass sie sich daran gewöhnen, dass sie diese Entscheidung treffen können. Also ich glaube, da haben wir jetzt hier die Tage uns schon drüber unterhalten, meine ich, dass sie plötzlich, nachdem sie so lange ja daran gewöhnt waren, dass ihnen die Entscheidung abgenommen werden und der Lehrer oder die Lehrerin ihnen sagt, so und so macht ihr das jetzt, dann plötzlich zu sagen, ihr könnt das selbstständig entscheiden. Wollt ihr das alleine? Wollt ihr das in der Gruppe? Wollt ihr das online? Wollt ihr auf dem Handy? Wollt ihr das schriftlich machen oder nur darüber diskutieren? Das ist auch eine Überforderung, wenn du das direkt machst.
Wenn ich an deinen Blog denke, denke ich, oder denken natürlich wahrscheinlich viele zuerst an?
An, was ist das für eine arrogante Seite?
Nein, das wollte ich mal auch nicht sagen. Echt?
Ja, also.
Wieso
ich,
das denn?
Also weiß ich nicht, ob das so ist, aber ich fühle mich manchmal so in der Klärversion. Übrigens, ich heiße Nina Toller und das ist mein Wortspiel, deswegen sage ich, das ist toller Unterricht. Ich will mich jetzt nicht hier über euch stellen und sagen, so. Das ist toller Unterricht.
Ach Gott, Lehrer und ihre Sensibilität. Nee, ich wollte eigentlich sagen, wir haben uns ja sozusagen jetzt auch erst kennengelernt, wenn ich den Namen Nina Toller gehört habe, dann dachte ich sofort an QR-Codes.
Ja, da eigentlich finde ich das cool. Ich habe letztes Jahr schon den Hashtag gekriegt, hier die QR-Code Queen Nina Toller. Finde ich gut, weil das sind ja auch meine Lieblinge, ne? Die mit den QR-Codes kann ich alles Mögliche machen.
Jetzt machen wir mal ganz kurz, aber für die absoluten Beginner, niedrig spreche ich nochmal, was ist ein QR-Code und wie kriegt man den in den Unterricht? Und warum sollte man das überhaupt machen, den in den Unterricht kriegen?
Ja, okay. Schon wieder Fragenkette, ne?
Was ja, drei hintereinander, aber ich habe gerade gemerkt, dass du damit wirklich gut zurechtkommst, ja?
Ja. Strukturell, ich meine, das auch machen. Nein. Also QR, ich sage immer QR, weil ich dann im englischsprachigen Teil kennengelernt habe und als Englischlehrerin, weil der eben für Quick Response steht, also eine schnelle Antwort quasi oder, ne, die man darauf oder daraus bekommt. Was der kann so viel, obwohl er eigentlich so wenig macht. Also in dem Code selber stecken meist keine Informationen drin, sondern ich kann da drin so ellenlange Links verstecken, wenn ich ein Video verlinken möchte. Also alles das, was es eigentlich online schon gibt, sag ich mal, das kann ich dadurch darauf schnell dann zugreifen. Vielleicht hat das jeder mal schon mal gesehen, wenn er entweder selber oder die Schüler so einen Link eingeben wollen. Am besten, man will ein YouTube-Video haben und dann nach dem Schrägstrich kommen 89YX3. Ja, ne? Ja, Bis das da steht, ist die Stunde quasi um. Und das kann eben der QR-Code so auf ganz niedrigschwelliger Ebene leisten. Ich möchte halt kurz einen Input haben durch dieses Video. Und damit verlinke ich das, so, wenn das Handy das nämlich scannt, ist es da. Ich muss nichts mehr eintippen. Ich kann direkt loslegen und gucken. Das ist die eine Sache von Schnelligkeit und wirklich Vereinfachung der Sache. Die andere Sache ist, wozu ich das auch nutze, ist zur, ich hatte das Stichwort ja vorhin schon gesagt, Binnendifferenzierung. Also einmal, dass ich was biete für die, ich nenne es jetzt so schwächeren Schüler, wenn die nochmal eine Regelerklärung brauchen oder nochmal eine Hilfestellung oder nochmal tatsächlich das Arbeitsblatt von damals, wenn irgendeine Grammatik eingeführt wurde. Die wissen, aha, ich muss mir nochmal angucken, wie das Gerund oder so gebildet wird. Das ist das eine. Oder dann eben für die anderen, für die, die schneller fertig sind, die alles erledigt haben, die können schon mal weitergeführt werden. Die können dann das, was sie gemacht haben, nicht, dass sie quasi noch eine Aufgabe machen sollen, weil von wegen mir, Frau Toller, ich bin fertig, ja, dann mach noch eine Aufgabe. Das ist ja auch nicht motivierend, sondern dass sie das Gelernte nochmal wie in einem Grammatikspiel haben oder tatsächlich irgendwas anderes sich anschauen können, was aber mit dem Thema zu tun hat. Also dann nutze ich dann oder leite auf learningapps.org weiter. Und da brauche ich nicht. Also man kann jetzt auch sagen, ja, Binnendifferenzierung kann ich auch so machen, indem ich ja Kopien bereithalte und sage hier, ne, die einen haben nochmal die Regelerklärung, die anderen können schon mal ein Mandala ausmalen zum Thema oder so. Aber das erleichtert ja meine Vorbereitung. Ich weiß ja nicht, brauchen jetzt 10 diese Regelerklärung oder 20 von den Schülerinnen und ich habe aber nur 5 Kopien mit und sage dann hier, ihr teilt euch das. Irgendwie ist auch kein individuelles Lernen dahinter. Sondern sagt dann einfach hier schon auf dem Arbeitsblatt selbst, der also das überhaupt bearbeitet werden soll, hier sind die Codes drauf, ich mache ein Textfeld dann meist darunter und erkläre oder schreibe dann eben kurz hin, das ist die Hilfestellung oder hier ist ein Spiel dafür, dass die Schüler auch wissen, was sie damit anfangen sollen. Und dann kann jeder auch wieder hier ein bisschen selbstbestimmt entscheiden, brauche ich das nicht, mache ich das.
Ich meine, wahrscheinlich, weil es so offensichtlich ist, haben wir es gar nicht gesagt, diese QR-Codes werden dann von den Schülern mit dem Handy eben gescannt.
Ach so, ja, klar.
Und dann kommen sie auf diese Seite. Vielleicht, vielleicht eine ganz kleine Erklärung zu diesen Learning-Apps. Dieses learningapps.org ist eben umsonst ein super Einstieg in mediale Arbeit. Und das Tolle daran ist, dass man zwei Dinge machen kann. Also man kann 1000 Dinge machen, aber sagen wir mal zwei Dinge. Erstens, man kann verlinken eben zum Beispiel auf ein Quiz, was es schon gibt. Da gibt es wirklich sehr viel. Und man kann sagen, das Quiz selbst finde ich zwar super, also weil das so aussieht wie Wer wird Millionär, aber den Inhalt, da würde ich gerne einen anderen Inhalt haben. Also dann kann ich dieses Template, diese Vorlage eben benutzen, um mein eigenes Quiz zu gestalten. Genau. Und das ist wirklich auch wieder niedrigschwellig.
Eben. Oder wenn du da sagst, du hast die 5 Fragen in dieser Wer wird Millionär-Vorlage, willst aber nur eine ändern, kannst es ja trotzdem kopieren und dann nur diese eine Frage ändern.
Und das wiederum ist dann auch für alle möglichen anderen Menschen frei, die dann wiederum davon profitieren können, wie man es weitergeleitet
hat. Genau. Ja. Und Learning Apps ist dann natürlich besonders großzügig, die liefern den QR-Code natürlich direkt mit. Das heißt, man kann den sich dann auch wie eine Bilddatei dann runterladen und in seinem Textverarbeitungsprogramm, was man auch immer hat, dann einfach einfügen.
Ich bin mir unsicher, inwiefern das jetzt auch ganz viele Informationen sind. Ich musste gestern nochmal daran denken, als der Dejan Michailovic, den ihr auch schon mal in der Folge gehört habt, einen Impulsvortrag gegeben hat. Sozusagen alle, die auf Twitter waren, konnten sehr gut folgen, haben vieles auch schon gekannt und manche hatten wirklich so ein Überforderungsgefühl. Deshalb vielleicht an dich nochmal die konkrete Frage. Da ist jetzt jemand, der sagt, boah, QR-Code scannen finde ich spannend, aber boah, das war jetzt alles total viel. Wie kann ich das mal ganz einfach einmal einbauen? Einen QR-Code für eine bestimmte Sache.
Du meinst ein konkretes Beispiel oder wie das erstellt wird?
Ein konkretes Beispiel. Ich glaube, erstellen ist nicht so schwierig. Man googelt QR-Code erstellen, oder?
Ja.
Du hast deinen Lieblings-QR-Code-Generator, ich weiß.
Weil er auch wieder der einfachste
ist. Vielleicht als Unterrichtsbeispiel. Also ich habe das schon gesucht, also das muss man halt selber machen, das kann man ja jetzt im Podcast schwer erklären, aber ich habe das gesucht, aber wie kann ich das jetzt konkret du hast im Prinzip schon gesagt, aber jetzt als Einsteiger, sagen wir mal.
Okay, Einsteiger, ich gebe jetzt mal ein Latein-Beispiel. Das ist aber so einfach, also ich rede nicht Latein oder so jetzt gleich, sondern das ist einfach nur da, dass man das...
Obwohl ich es schön finden würde.
Nein, das machen wir nicht.
Okay.
Also, beispielsweise, ich habe eine Grammatik eingeführt. Bei Latein, bei diesem konkreten Beispiel, war es jetzt eine neue Konjugationsform. Also die mussten schauen, wie sind die Endungen der Verben in dieser neuen Konjugation. Hatten dann... konnten sich aussuchen, ob Partner- oder Gruppenarbeit, haben dann die Regel vorher selber natürlich sich erschlossen und mussten die dann anwenden für ein neues Verb. Haben dann konjugiert, haben die Endung dabei gehabt, aber waren ja für sich alleine und mussten jetzt überprüfen, sind diese Endungen, die wir gerade selber gebildet haben, richtig. Und anstatt jetzt, wie es vielleicht sonst ist, zu warten, bis alle fertig sind und dann wird es im Plenum verglichen und 5, 6 Schüler sagen eben die Endung und man weiß nicht genau, habe ich es jetzt richtig gehört und ist es auf meinem Blatt auch richtig, habe ich eben auf einem Post-it einen QR-Code an die Gruppentische geklebt und sobald die konjugiert hatten, konnten sie das mit dem Handy scannen und dazu brauchten sie noch nicht mal Internet, weil dann in dem Code selber der Text stand mit den Verben, mit den Endungen. Und dann konnten sie es vergleichen und konnten weitermachen.
War das ein konkretes Beispiel? Ja, das ist super konkret, aber ich verstehe schon zwei Sachen nicht. Erstens, okay. Wie hast du den QR-Code auf das Post-it gekriegt?
Das war jetzt natürlich nochmal das Extra daran. Du kannst natürlich einfach auf dem Arbeitsblatt packen.
Und ja, ist schon klar, aber das will ich jetzt trotzdem wissen.
Das ist eine super Sache. Das ist eine kleine Massenanfertigung. Da gibt es eine Vorlage. Ich glaube, die gibt es sogar auch in... Word beispielsweise. Also das heißt, du druckst eigentlich ein A4-Blatt aus und da sind dann, wenn du diese, ich weiß jetzt nicht die Maße, aber diese normalen quadratischen Post-its hast, ja, da sind dann 6 Boxen sozusagen auf diesem A4-Blatt. Dann klebst du die Blanko-Post-its da drauf, legst das wieder in den Drucker und in der Zeit hast du das Textfeld ausgefüllt, was du da drinstehen haben willst. Also jetzt Text oder eben den Code oder ein Bild, ne, oder eine To-Do-Liste. Und dann hast du das Blatt mit den aufgeklebten Post-its ja wieder in den Drucker gelegt. Vorher kontrollieren wir rum. Hm. Ne? Und dann zieht das ein und druckt es einfach. Und der Drucker denkt, er hat ein ganz normales A4-Blatt da liegen.
Aber nochmal, das ist eine Word-Vorlage.
Mhm. Gibt es natürlich auch auf meinem Blog. Mhm. Toller Unterrichtspunkt. Komm.
Es heißt aber nicht, also nicht so, weil der Unterricht toll ist, sondern nur, weil sie so heißt. So, hat uns erklärt. Aber jetzt das Zweite, was ich nicht verstanden habe. Wieso? Wie offline?
Das ist auch der Trick hinter den Codes. Also normalerweise, wenn ich natürlich einen Link habe, wie ein Video oder so, dann muss ich Internetverbindung haben, weil es ja irgendwo hinliegt, was im, ne, was im Internet ist. Bei kleinen Textsachen, bei den meisten ist es bis zu 300 Zeichen, Achtung, wieder nicht Wörter, sondern wirklich Zeichen, ist das in dem Code selber, also in diesen schwarz-weißen Dingern, versteckt.
Mhm. Krass. Das wusste ich auch noch nicht.
Ja, und dazu, also wenn du solche Textsachen hinterlegst, brauchst du noch nicht mal Internetzugang.
Ich würde sagen, ich lüge nicht, wenn ich feststelle, dass ich wieder viel gelernt habe. vielen Dank dafür.
Bitte gerne. Ich will nur noch sagen, ich bin natürlich nicht nur QR-Codes, aber das sind schon meine Lieblinge.
Ja.
Ich glaube, da ist viel mehr als nur QR-Codes.
Da findet man, glaube ich, wirklich, wirklich viele verschiedene Anregungen. Da kann man mal gucken und wie gesagt über einen Twitter-Account natürlich auch mal gucken. Wie heißt du da?
@NinaToller.
@NinaToller.
Ansonsten auf Instagram und Facebook bin ich auch zu finden.
Ja, du bist eine dieser Lehrerinnen, die wirklich nichts auslassen, außer Snapchat, weil sie es nicht verstanden hat.
Ja, und LinkedIn und so ist auch nicht so.
Ja, nee, LinkedIn ist eine Leiche, die im Wasser liegt, anfängt zu riechen und aber irgendwie trotzdem...
Irgendwie weiterläuft, ne?
Ja, oder wieder aufsteht. Oder LinkedIn ist ein Zombie.
Ja.
Der einem ab und zu auch den Newsletter schickt, wenn man sich schon abgemeldet hat, meine ich zumindest.
Ja.
Gut, also ich bedanke mich sehr herzlich bei dir.
Ich bedanke mich bei dir, es war sehr schön.
Fand ich auch.
Es war so kurzweilig.
Das fand ich auch. Obwohl ich sagen muss, dass es jetzt auch, es wird schon warm im Auto jetzt,
ja,
hier, ne?
Ja, stimmt.
Also, vielen Dank fürs Zuhören, habt einen ganz schönen Tag. Noch Abschlussworte?
Also ich würde sagen, heute habt einen ganz schönen sonnigen Tag. Ich hoffe, an dem Tag, wenn ihr das hört, ist es genauso sonnig. Und sollen wir jetzt noch so einen pädagogischen Abschluss machen von lasst die Sonne in euer Herz?
Nein.
Oder? Nein? Okay. Wir sind ja cool, ne?
Wir sind absolut cool.
Und ihr seht das jetzt natürlich nicht. Ich habe ja von Bob gelernt, meinen Namen zu tanzen. Ich mache nochmal N.
Das stimmt. Sie tanzt jetzt gerade wieder ihren Namen.
N.
Ja.
A.
Also, ich sag mal, zur Eurythmistin wird es nicht reichen, aber als Ansatz ist es schon sehr, sehr gut. Also, einen ganz schönen Tag euch.
Tschüss.